Das Thema der kommenden 6 Tage sind die 5 Hemmungen. Der heutige Vormittag ist erstmal einer Einführung gewidmet. Es soll darum gehen, dass wir uns dem Thema ein bisschen annähern, dass wir ein Gespür dafür bekommen, um was es in der Sache geht, dass wir zugleich aber auch einen Überblick bekommen, um die vielen Details, die wir in den folgenden Stunden und Tagen miteinander bereden, auch richtig einordnen zu können. Und es geht darum, dass wir ein paar Fragen uns vor Augen führen, ein paar Leitfragen herausarbeiten, die uns diese Woche begleiten und uns immer möglich machen, den roten Faden wiederzufinden. Ich möchte bei einem naheliegenden und ganz einfachen Beispiel mal anfangen, um die einzelnen Komponenten des Themas zu erhellen. Nehmen wir an, da ist ein Weg von A nach B, also von Dicken nach Degesheim. Und unterwegs, wir sind unterwegs und da taucht ein Hindernis auf. Das ist das Denkmodell, ein Weg und da ist ein Hindernis. Da ist die erste Frage, die sich dann stellt, welche Art von Hindernissen gibt's denn? So, das kann ein Zaun sein irgendwo, das kann eine Mauer sein, das kann ein Berg sein, das kann ein Bach sein, wie auch immer. Die zweite Frage ist, wo kommt das Hindernis her? Ja? Was ist die Ursache, dass das da ist? In dem Beispiel ist klar, dass die Mauer ein Mensch gebaut hat, dass der Zaun nicht aus dem Boden gewachsen ist, sondern das ist sozusagen produziert. Aber bei anderen Hindernissen könnte man meinen, das ist eine natürliche Gegebenheit. Also so ein Berg hat vermutlich keiner gemacht und den Bach haben wir unter Umständen auch nicht hergestellt, der ist einfach da. Zweite Frage, nicht? Wo kommt das Ganze her? Die dritte Frage ist, was passiert denn, wenn ein Hindernis da ist? Ja, was sind denn die Folgen, dass das da ist? Relativ einfach, man kommt nicht weiter. Ja? Oder zumindest vorläufig nicht weiter. Und die letzte Frage, die sich natürlich auch aufdrängt, ist, wie gehen wir mit einem Hindernis auf? Wie gehen wir mit einem Hindernis um, wenn es sich uns in den Weg stellt? Und da gibt es 3 Varianten, eine davon ist tückisch. Die eine Variante ist, man sagt, ach, ist mir zu umständlich, zu schwierig, schaffe ich nicht, ich kehre um, ich bleibe in Dicke. Die andere Antwort wäre, das ist eine Herausforderung für mich, ich streng mich an, ich werde dieses Hindernis überwinden. Das sind 2 Varianten, die wir kennen. Die dritte, sagte ich schon, die ist tückisch. Die besteht darin, dass wir das Hindernis unter Umständen gar nicht als Hindernis erkennen. Ja? Beispiel, wir gucken da irgendwo in den Süden und sehen wunderschöne Berge, wunderschöne Täler, Wälder, Wiesen und sagen, ach wie schön. Käme keiner auf die Idee zu sagen, das ist ein Hindernis, sondern im Gegenteil. Wir würden sagen, ach, was haben wir es gut getroffen, in Dicken sein zu können. Ja? Jetzt kommt aber einer und sagt, du, wenn du da weitergehst und weiterguckst, ist das Mittelmeer. Da kannst du schwimmen. Ja? Nicht kraxeln, da kannst du schwimmen, kannst dich erfrischen. In dem Moment sehen wir, dass dieser Berg ein Hindernis ist. Im Verhältnis zum Mittelmeer. Ja? So, und das ist etwas, das werden wir bei unserer weiteren Erörterung noch näher sehen, was die Sache ein bisschen schwierig macht, weil wir das, was Hemmnisse, Hindernisse sind, aus der Sicht des Erwachten für uns Normalität ist, selbstverständlich ist. Das nochmal zusammengefasst in einem Wort, was sagt der moderne Sprachgebrauch zu dem Thema Hindernis? Ich lese das mal vor. Ein meist recht großer Gegenstand, der den weiteren Weg versperrt und den man nur mit einigen Anstrengungen überwinden kann. Das ist so eine Alltagsdefinition, die relativ aktuell ist. Damit wir nicht am Wort kleben, sondern sehr oder mehr das Bedeutungsumfeld betrachten, will ich einfach noch ein paar andere Bezeichnungen, Begriffe in den Raum stellen, um zu zeigen, mit welchen Phänomenen wir es zu tun haben. Also ein paar Synonyme einfach. Hemmung, Hindernis habe ich gesagt schon, man kann aber auch sagen, es ist eine Blockade, eine Behinderung. Ja, es kann eine Sperre sein, eine Grenze, eine Barriere, eine Barrikade, eine Absperrung, eine Sackgasse. Egal wie man das bezeichnet und benennt, es ist immer ein Phänomen, dass wir irgendwo nicht hinkommen, ja? Dass irgendwo uns etwas trennt von dem Eigentlichen, dass eine Verbindung, eine Beziehung unterbrochen ist. Das Beispiel, das ich genannt habe mit unserem Weg nach Degersheim, ist ein Beispiel aus dem physischen, materiellen Bereich. So wie die Tür hier, wenn wir raus wollen, ein materielles Hindernis ist, wir müssen erst sie aufmachen, um dann rauszugehen, gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Hindernissen, die nicht materiell sind, sondern die zum Beispiel psychologisch sind. Ich traue mich nicht, andere Menschen anzusprechen, weil ich Minderwertigkeitskomplexe habe, Ängste habe, was auch immer. Ist eine Trennung, eine Hemmung, in soziale Beziehungen zu anderen Menschen zu kommen. Es können soziale Beziehungen sein, wo Menschen nicht miteinander in Kontakt kommen. Aber, und das ist unser Thema, Hemmung kann auch etwas auf der Ebene von Spiritualität, von geistiger Entwicklung, geistiger Situation sein. Das ist unser Thema. Der Buddha spricht nicht über Bäche und Türen und Mauern, nicht? Sondern er spricht darüber, welche Hemmungen, welche Hindernisse unser eigenes Herz, unser eigener Geist hat, und uns nicht dahin kommen lassen, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Das heißt, unser Thema ist natürlich ein religiös-spirituelles und Hemmung ist als buddhistischer Begriff, ja, als Fachbegriff, einer, den wir diese Woche untersuchen. Und für die, die es ein bisschen Pali kennen oder das verstehen, es geht um die Nivarana. Ja, das ist der Pali-Ausdruck dafür. Da wir oft auch mal das eine oder andere lesen oder die Lehrreden mal selbst in die Hand nehmen und gucken, ist es auch ganz interessant mal zu wissen, wie wird denn das übersetzt? Wie geben denn das andere Übersetzer wieder? Damit wir dann auch, wenn etwa andere Bezeichnungen auftauchen, wir doch wissen, dass es um dieselbe Sache geht. Aber da haben wir Glück, dass die Übersetzer da im Wesentlichen einheitlich übersetzen. Da gibt es keine großen Differenzen. Also die klassische Übersetzung von Neumann sagt Hemmung, nicht? Und ebenso übersetzen PD, Helmut und Fritz, die sagen alle Hemmung. Ja. Dann der Geiger, der Samyutta Nikaya teilweise übersetzt hat, sagt Hemmnis, auch ganz in der Nähe, sozusagen kein großer Unterschied. Und der Kai Zumwinkel, der die mittlere Sammlung jetzt nochmal neu übersetzt hat, sagt Hindernis. Das habe ich auch eben verwendet. Das heißt, wir haben da sprachlich keine großen Differenzen. Wir werden das sofort erkennen, wenn das irgendwo auftaucht. Jetzt nochmal zusammenfassen, dass wir uns die Leitfragen nochmal vor Augen führen, die uns jetzt in den nächsten Tagen beschäftigen. Denn die werden bei allen einzelnen Hemmungen, die wir der Reihe nach angucken, natürlich immer wieder auftauchen. Die erste Frage ist, Klammer, die Fragen sind auch die, die meine Einführung heute Morgen strukturieren. Ja. Die erste Frage ist, was sind denn Hemmungen überhaupt? Was hat man darunter zu verstehen? Und welche gibt's? Die zweite Frage ist, was habe ich davon zu halten? Sind die positiv oder negativ oder neutral? Das heißt, wie sind diese Phänomene zu bewerten? Dann interessiert uns, wie bei den Beispielen schon deutlich geworden, welche konkreten Auswirkungen haben diese Hemmungen? Was im Einzelnen verhindern sie denn? Als nächstes, was bringt diese Hemmungen hervor? Was macht sie stark? Was lässt sie wachsen? Was stabilisiert sie? Und last not least, wodurch werden die Hemmungen überwunden? Wie wird man so los? Das sind die Punkte, die uns immer wieder beschäftigen, weil das, sagen wir, charakteristisch ist für dieses Phänomen. Ich fange mit der ersten Frage an. Welche Hemmungen gibt's? Und was sind Hemmungen? Und lass mal Sariputta zu Wort kommen. Dem glaubt er wahrscheinlich mehr als mir. Er sagt, in D33 fünf Hemmungen gibt es. Hemmung durch Wunscheswillen. Hemmung durch Hassensgroll, Hemmung durch matte Müde, Hemmung durch stolzen Unmut, Hemmung durch Schwanken. Dasselbe nochmal in einer anderen Übersetzung, also im anderen Teil des Kanons. 5 Hemmungen, ihr Mönche, gibt es. Welche 5? Sinnliches Verlangen, Aversion, Trägheit, geistige Unruhe, Sorge. Diese 5 Hemmungen, ihr Mönche, gibt es. Das ist ein erster Einstieg, dass man ein Gefühl hat, sozusagen sprachlich und auch den Umfang ein bisschen erfasst. So, was sind das für Hemmungen inhaltlich? Was bedeutet das? Eine erste Annäherung vielleicht mal. Da wird gesprochen zunächst und immer am Anfang vom sinnlichen Verlangen. Ja, das heißt, haben wollen. Man möchte Dinge, Menschen, Situationen besitzen, genießen. Stichwort vielleicht, her damit. Die zweite Hemmung ist das Gegenteil davon, Aversion. Dinge, Menschen, Situationen nicht ausstehen können, nicht haben wollen. Weg damit. Dritte Variante, Antriebslosigkeit, Mangel an Energie, Beharren in Situationen, die man gewohnt ist, Lethargie, Schlagwort vielleicht, keine Lust. Keine Lust auf was anderes. Ja. Das vierte ist wiederum das Gegenteil davon. Unruhe, Ungeduld, nicht? Geistiger Aktionismus. Nach dem Motto, auf geht's, hab keine Zeit, muss los. Ja. Und die fünfte Hemmung kann man vielleicht umschreiben in einer ersten Runde mit Unsicherheit, Ratlosigkeit, Unentschlossenheit, Ungewissheit, Zweifel, Schlagwort, wenn ich es doch nur wüsste, ja. Wenn mir doch nur klar wäre, um was es geht. Und all diese 5, wenn man jetzt das Verbindende einmal herausstreichen will, all diese 5 sind Hemmungen als innere Zustände. Es hat etwas mit Verfassung zu tun, in denen wir uns befinden. Es sind seelisch-geistige Verfassungen, alltägliche Gemütslagen. Also etwas, was uns fast 24 Stunden am Tag begleitet, obwohl es uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst ist. Und das ist genau ein Punkt, dass im Bewusstsein des normalen Menschen die 5 Hemmungen als Hemmungen überhaupt keine Rolle spielen. Im Gegenteil, der normale Mensch, zu dem wir sicher auch zu einem hohen Prozentsatz noch gehören, ja, wird sagen, das ist doch was Selbstverständliches. Da, wo der Buddha über Verlangen spricht und sagt, es ist eine Hemmung, würden wir sagen, es ist doch schön, es ist doch ganz normal, dass man Sinnesdinge sucht, dass man sie genießt, dass man sich das Leben schön macht. Wenn der Buddha über Aversion als Hemmung redet, sagen wir unter Umständen, es ist doch normal, dass ich mir nicht alles gefallen lasse, dass ich bestimmte Dinge loswerden will, dass ich nicht alles akzeptiere. Oder auch, wenn der Buddha von Beharren spricht, ja, von Lethargie, vom Bleiben im Gewohnten, wird man vielleicht sagen, ach, ist doch normal, dass man sich's gemütlich macht, dass man sich das Leben leicht macht, dass man sich nicht unnötige Anstrengungen auflädt. Und bei Unruhe, das ist, glaube ich, die Hemmung unserer Zeit, die gar nicht als solche gesehen wird. Da ist die Antwort, das ist doch toll, dass ich das Leben in die Hand nehmen kann, dass ich die Welt gestalten kann, dass ich was machen kann, dass ich irgendwas Vorzeigbares auf den Tisch lege. Und dann, was den Zweifel angeht, da wäre die Haltung zu sagen, es ist doch keine Hemmung, es ist doch ganz klar, dass ich nicht alles glauben darf, was mir aufgetischt wird, dass ich skeptisch sein muss bei all den Dingen, die man so hört und sieht, dass ich mir eine kritische Distanz wahren muss. Und das, was ich vorhin meinte, als ich sage, wir betrachten den Berg und finden die Wiesen schön und die Wälder schön und wissen nicht, dass wir deshalb das Mittelmeer nicht sehen. Und da wir es nicht sehen, nicht wissen, dass das Mittelmeer da ist, wir auch nie hinkommen können. Eine tückische Seite. Und man kann durchaus sagen, dass nicht nur bei dem Normalmenschen, nicht, das sind ja immer die anderen, dass da die Hemmnisse und Hemmungen keine Rolle spielen, sondern dass es auch im buddhistischen Kontext relativ wenig eingeschätzt wird oder die Bedeutung zu tief eingeschätzt wird. Und man nicht wirklich die Sache überschätzen kann in ihrer Bedeutung, Denn Hemmungen, wie das Wort sagt, sind ja eben Hemmungen. Sie verhindern ja, dass wir zu etwas Besserem kommen. Das ist das Entscheidende. Sie hindern nicht, dass wir vor Schlechterem bewahrt bleiben. Dann könnte man ja sagen, das ist okay. Sondern sie verhindern ja, dass wir in einen besseren Zustand unseres Lebens und Erlebens kommen. Und die Überwindung, die Auseinandersetzung mit den fünf Hemmungen ist deshalb zentral, denke ich, für jede spirituelle Entwicklung. Ich sagte, nein, will es was anderes sagen. Hindernisse, wie ich sie eben beschrieben habe, oder die fünf Hindernisse, sind sogar die Voraussetzung dafür, dass wir nicht einmal mit den Lehren des Buddha in Kontakt kommen können. Also es ist nicht so, dass wir auf dem Weg sind und dann tauchen irgendwo diese Stolpersteine auf, sondern es ist noch schwieriger, noch gravierender, nämlich wo diese fünf Hindernisse da sind, ist es uns sogar unmöglich, mit den tieferen Lehren des Buddha in Kontakt zu kommen. Ihr wisst die stufenweise Belehrung des Buddha, der ja immer anfängt, erst über das Geben, über die Großzügigkeit zu reden, der dann sagt, okay, nächste Stufe, wir reden über Ethik, betrachten uns den Aspekt von Karma, dann die Erweiterung des Blicks auf Transzendenz, jenseitige Erlebensformen, übermenschliche Erlebensformen, das dann über Mystik, Entsagung, hinauswachsen über die Sinnesphäre geredet wird. Und erst dann, wenn sozusagen diese vier vorbereitenden Lehren in den Menschen irgendwie Eingang gefunden haben und Wurzeln geschlagen haben, erst dann redet der Buddha ja über das, was für die Erwachten eigentümlich ist, über die vier Wahrheiten. Und da gilt das, was ich eben andeutete, es gibt keinen Zugang zum Verständnis der vier Wahrheiten, sofern die Hemmungen nicht wenigstens zeitweise einmal beseitigt sind. Da will ich den Buddha noch einmal zu Wort kommen lassen. Ihr kennt es alle. Da sprach der Erhabene stufenweise fortschreitend, zunächst vom Geben, dann von ethischem Verhalten sowie von himmlischem Dasein. Dann machte er deutlich, wie unbefriedigend, mit mancherlei Nachteilen verbunden und armselig das sinnliche Genießen ist und wie segensreich darüber hinauszuwachsen. Wenn der Erhabene bemerkte, dass jemand innerlich bereit, ausgeglichen, ohne innere Sperre, angeregt und von Vertrauen erfüllt war, da lehrte er das, was für die Erwachten das Eigentliche ausmacht. Das Leiden, dessen Ursprung, dessen Beendigung und den Weg dahin. Und wenn man den Pali-Text liest, merkt man, dass an einer Stelle da die Hemmungen genannt sind. Da heißt es nämlich, wenn jemand hier in der Übersetzung ohne innere Sperre ist, dieser Wahrheit gegenüber, dann ist er oder sie in der Lage, sie aufzufassen. Und diese Sperre heißt im Original Vinivarana. Da ist das Hemmnis weg. Und wenn die Hemmnisse weg sind, erst dann öffnet sich die Möglichkeit, mit diesen, mit diesen Lehren des Buddha in Kontakt zu kommen. Also das zeigt vielleicht nochmal in konzentrierter Form, dass wir es hier nicht mit einem Nebenthema zu tun haben, sondern mit einem, das ganz im Zentrum der buddhistischen Lehre steht. Und ich sage im Zentrum der buddhistischen Lehre, ist es sicher auch mal interessant, mal einzuordnen, wie sich denn das Thema heute verhält zu den Themen, die wir beispielsweise im letzten oder vorletzten Jahr betrachtet haben. Da werden wir sehen, dass es eigentlich nur eine Variante ist. Denn wenn von den Hemmungen die Rede ist, ist von einer Darstellungsform dessen die Rede, was wir in der Regel Triebe, Anliegen, Tendenzen nennen. Im letzten Jahr, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, hatten wir das Thema der Triebflüsse, Asava. Und die Asavas sind nichts anderes als eine Form der Beschreibung der Triebe, die uns sozusagen ausmachen. Und die Hindernisse sind eine andere Form. Um das zu komplettieren, nenne ich noch ein paar weitere, dann merkt ihr sofort, wie der Zusammenhang ist. Das, was man gewöhnlich liest und weiß und hört, worüber man redet, ist immer Gier, Hass und Verblendung. Das ist eine Variante, dieses Thema auszusprechen. Das zweite habe ich genannt, das sind die drei Triebfüße. Eine dritte Variante sind die 10 Fesseln, die Samyuchanas. Ist nichts anderes, als aus einer anderen Perspektive das zu sehen. Oder die 16 Herzenstrübungen. Ist dasselbe sozusagen in grün? Oder, jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, die 5 Hemmungen. Also wir haben auch hier das, was wir häufig in den Belehrungen des Buddha haben. Ein Thema, aber aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, sodass man am Ende ein Gesamtbild hat oder dass jeder seine Lieblingsmethode hat, sich mit demselben Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht kann ich die Gelegenheit nutzen, gleich an dieser Stelle so ein bisschen abzugrenzen. Nicht? Das hört sich ja so an, als seien das wieder verschiedene Dinge. Ich habe eben gesagt, es ist im Grunde ein Generalthema, aber von unterschiedlichen Ecken her beleuchtet und angeschaut. Und das will ich kurz mal darstellen. Wenn von Gier, Hass und Verblendung die Rede ist, dann wählt der Buddha im Grunde eine sehr abstrakte, ganz allgemeine Darstellung, indem er sagt, es gibt diese drei Grundkräfte, man ist von was angezogen, man ist von was abgestoßen oder man sieht die Dinge falsch. Das ist eine ganz abstrakte, ja, umfassende Darstellungsweise. Die drei Triebflüsse sagen nichts anderes, aber es wird ein anderer Akzent gelegt. Es wird mehr der dynamische Aspekt betrachtet, nicht? Das Heranfließen und das Rausfließen. Das Beeinflusstsein durch Welt und das Beeinflussen von Welt. Die 16 Herzenstrübungen, ich wiederhole es nochmal, sagen im Kern dasselbe, nur in einer anderen Aufschlüsselung. Das sind es 16 Varianten, wie die Kräfte in uns wirken, aber so, dass wir sie leichter in unserem Leben nachvollziehen können. Sie sind konkretisierter. Zorn, Habsucht, Heuchelei, Starrsinn, Stolz, diese 16 sind nichts anderes als konkretisierte Varianten der drei Grundkräfte. Her damit, weg damit, keine Ahnung. Die 10 Fesseln, selbe in grün. Mal wieder eine andere Art der Herangehensweise. Die 10 Fesseln sind nichts anderes als die Darstellung, wie, sagt es vereinfacht, wir in dieser Welt, in diesem Dasein verhaftet bleiben. Wobei die 5, Neumann sagt, glaube ich, niederzerrenden Fesseln, nicht die 5 unten haltenden Fesseln, beschreiben, welche Kräfte es sind, die uns in der sinnlichen Welt beharren lassen. Und die 5 emporziehenden Fesseln, das sind die, die uns an die brahmische oder ja, formlose Welt binden. So eine Zweiteilung, aber alle diese 10 halten uns irgendwie fest. Und sie sind, wenn man so will, ein Stück weit objektive Beschreibung, was an Beziehung von Ich zur Welt besteht. Und die Hemmungen, das sind wir wieder bei uns zum Thema, gucken jetzt mehr auf ja, das Subjekt, wenn man so will. Ja, welche Kräfte in den Individuen sind es denn, die diese Individuen ja, im Daseinskreislauf festhalten? Das mal zur Übersicht, um zu zeigen, dass das, was der Buddha lehrt, vielfältig erscheint. Vielleicht deshalb auch manchmal zur scheinbaren Verwirrung beiträgt. Aber im Grunde immer wieder auf ganz wenige Dinge zusammenläuft. Ein paar Besonderheiten der Hemmungen noch, auch im Vergleich zu den anderen Kräften, über die ich jetzt schon mal kurz gesprochen habe. Die 5 Hemmungen, ganz wichtig, gibt es nur in der Sinnenwelt. Also in der Welt, in der wir leider noch zu Hause sind, der vorwiegend zu Hause sind. In all dem, was über dieser Kamaloka ist, über dieser Welt der Sinnensucht, brahmisches Erleben und darüber hinaus kommen Hemmungen nicht vor. Nur da vor, wo Menschen, wo Wesen vom äußeren Leben, ja, Beziehung zur äußeren Welt haben, wo die Subjekt-Objekt-Beziehung besteht. Die Hemmungen sind konkreter als etwa Gierhass und Verblendung. Sie sind sozusagen sichtbarer, sie können von uns unmittelbar betrachtet werden. Bei den Hemmungen ist auch wichtig, dass Geist und Herz zusammenspielen. Das werden wir im Einzelnen noch sehen, dass es nicht nur diese Triebkräfte sind in uns, um die es geht, sondern dass immer auch der Kommentar des Geistes ist, der mit dazu gerechnet wird. Und ganz wichtiger Punkt, eine Hemmung ist nur dann eine Hemmung, wenn sie als solche erkannt wird. Ja? Wir alle haben diese Kräfte in uns, aber sie werden erst dann zur Hemmung, wenn wir merken, dass wir dadurch gehindert sind, voranzukommen. Nehmt nochmal das Beispiel von dem Berg und dem Mittelmeer. Der Berg wird erst dann zur Hemmung, wenn ich zum Mittelmeer will. Ja? Wenn ich weiß, dahinter gibt es etwas, was mir viel besser gefällt als die Steine oder der Schnee. Ja? Das heißt, in unserem Leben werden Hemmungen erst dann, wenn wir sie als solche einordnen und auch richtig beurteilen können. Dann ist vielleicht noch ganz interessant, sich klar zu machen, dass diese fünf jetzt nicht irgendwie nur separat existieren. Ich sage immer, wie so fünf unterschiedliche Früchte in einem Korb nebeneinander liegen. Ja, keiner hat mit dem anderen was zu tun. Die Birne nicht mit dem Apfel und der Apfel nicht mit der Ananas. Ist in diesem Fall nicht so, weil diese fünf Kräfte sich natürlich wechselseitig unterstützen, nicht gegenseitig sozusagen hervorbringen und ganz eng miteinander verflochten sind. Ist auch ganz einfach nachzuvollziehen, wo sinnliches Verlangen ist, wo starkes sinnliches Verlangen ist, ist auch Aversion da, weil es ja nur das Gegenteil von dem ist. Wenn ich etwas mag, auf etwas aus bin, dann ist das Gegenteil notwendigerweise unerwünscht. Wo Verlangen ist, wo starke Leidenschaft ist, kann auch keine innere Ruhe sein. Da muss Unruhe da sein. Also keiner, der in einer starken Leidenschaft sich findet, der wird dann die Ruhe selbst sein, sondern der wird entsprechend innerlich aufgewühlt und aktiv sein. Und andererseits, wenn ich bestimmte Dinge mag und sie gerne behalten möchte, ist logisch, dass dann eine Tendenz zum Beharren da ist. Nicht? Festhalten, die Dinge sollen bleiben, es war schon immer so und warum soll man es denn anders machen? Und last not least als Beispiel, ja, die Vielfalt unserer Welt, wenn wir von Sinnen, Dingen leben und von der Vielfalt leben, ist klar, dass Zweifel vorproduziert sind. Nicht? Wo Vielfalt ist, ist oft auch unklar, wie die Dinge zusammenhängen. Das bietet sich sozusagen als Erklärung an. Wo die Welt komplex ist, habe ich Probleme, sie richtig zu durchschauen. Das war erst die erste Frage. Ja? Die erste Leitfrage, aber das war die zentrale. Und ich hatte ja angedroht, dass das so ein bisschen eine kompakte Sache sein soll. Die nächste Frage heißt, wie viele Hemmungen gibt es? Uns ist klar und aus eigener Erfahrung bewusst, dass der Buddha ja oft in Zahlen, Reihen oder in Begriffsgruppen spricht. Also die vier Wahrheiten gibt es, die fünf Fähigkeiten gibt es, die sechs Sinnesgebiete gibt es, die sieben Erwachungsglieder gibt es. Da erwarten wir natürlich auch, dass es eine bestimmte Anzahl von Hemmungen gibt, entspricht sozusagen der inneren Logik. Und wir haben diese Frage im Grunde schon beantwortet und vielleicht stellt ihr euch die Frage, warum kommt denn das nochmal? Denn in dem Zitat von vorhin hieß es ja so, fünf Hemmungen, ihr Mönche, gibt es. Welche fünf? Also ist die Frage im Kern beantwortet. Andererseits ist sie nicht beantwortet, weil die Welt ist kompliziert, ist nicht einfach. Und es wird klar, was ich meine, wenn man sich die Pali-Begriffe mal anschaut, denn da kommt deutlicher noch zum Ausdruck als in manchen Übersetzungen. Denn die drei mittleren Begriffe, die sind Doppelbegriffe. Hier wird gesprochen von Vyapada Padosa, von Tina Mitta, von Udaccha Kukuccha. Und Neumann hat es auch in seiner Übersetzung deutlich anklingen lassen, auch wenn man nicht richtig weiß, was er meint, oder oft nicht richtig weiß, was er meint. Er sagt nämlich Hassensgroll, Er sagt Mathe müde und er sagt Stolzer Unmut. Das deutet schon an, dass das keine einheitliche Sache ist. Und tatsächlich bezeichnen diese Doppelbegriffe nicht eine Hemmung, sondern zwei Hemmungen, die zwar eng miteinander verwandt sind, sind nicht völlig unterschiedlich, aber sich trotzdem deutlich unterscheiden lassen. Deshalb sind es nicht fünf Hemmungen, sondern sind acht Hemmungen, wenn man es genauer betrachtet. Das macht ein Stück schon deutlich, dass wir uns von diesen Hilfen, die uns der Buddha gibt, ja, nicht verleiten lassen sollen, in starren Kategorien zu denken, sondern immer zu bedenken, dass es ja eine Frage ist unserer Sichtweise, unserer Perspektive, wie sich die Dinge darstellen. Und der Buddha relativiert das selbst, indem er sagt, wenn ihr von links guckt, sind es fünf, wenn ihr von rechts guckt, sind es acht. Um nochmal zu unterscheiden, der Buddha spricht oft von Gruppen, die festliegen, ja? Abschließende Reihen sind. Also die vier Wahrheiten sind immer die vier Wahrheiten. Da gibt es nicht mal fünf und gibt es nicht mal drei. Das sind immer vier. Aber es gibt Aufzählungen, und da sind wir an einem solchen Beispiel, wo die Zahlenreihe eben nicht feststeht, sondern es eine gewöhnliche Form der Darstellung gibt, eine übliche, eine häufige, das sind die fünf Hemmungen, aber es gibt auch andere Varianten davon. Fünf Hemmungen wie die fünf Finger, das kann man sich merken. Ja? Dann kommt ein anderer, der Gerhard da, guckt mich schon an und sagt, es gibt keine fünf Finger, wir haben ja zehn Finger. Ja? Genauso ist es, sagt der Buddha auch mit den Hemmungen. Es gibt gar keine fünf Hemmungen, es gibt zehn Hemmungen. Ja. Und damit ihr mir es glaubt, sage ich das im Original. Nach welchem Standpunkt aber ihr Mönche, wenn man ihn einnimmt, sind die fünf Hemmungen zehn? Der eigene Wunscheswille, ihr Mönche, ist eine Hemmung. Der Wunscheswille anderer, ihr Mönche, ist eine Hemmung. Sprechen wir von Hemmung durch Wunscheswillen, dann ist dies gemeint. Nach diesem Standpunkt ist er also zwiefach. Der eigene Hass ist eine Hemmung, der Hass anderer ist eine Hemmung. Ich mache es ein bisschen kurz. Mattheit, ihr Mönche, ist eine Hemmung. Müdigkeit ist eine Hemmung. Erregung, ihr Mönche, ist eine Hemmung. Unruhe ist eine Hemmung. Zweifel über innere Dinge, ihr Mönche, ist eine Hemmung. Zweifel über äußere Dinge, ihr Mönche, ist eine Hemmung. Sprechen wir von Hemmung durch Zweifel, dann ist dies gemeint. Nach diesem Standpunkt ist es also zwiefach. Das, ihr Mönche, ist der Standpunkt, wenn man ihn einnimmt, nach welchem die fünf Hemmungen zehn Hemmungen sind. Also wir haben hier drei Varianten jetzt. Ja. Fünf Hemmungen, acht Hemmungen, zehn. Und um die Verwirrung komplett zu machen, kommt eine letzte noch dazu, aber dann seid ihr vom Mitzählen befreit. Denn es gibt noch eine Darstellung, wo nochmal ein ganz anderes Phänomen ins Spiel kommt, was das, was ich bisher gesagt habe, eher nochmal umfasst und verallgemeinert. Und zwar gibt es ein Samyutta, das 15., das wir uns heute Abend mal im Einzelnen betrachten werden, wo wir uns die Texte anschauen. Da steht Folgendes zu lesen. Unbekannten Anfangs, ihr Bhikkhus, ist dieser Umlauf der Geburten. Nicht kennt man einen ersten Beginn bei den Wesen, die in dem Hemmnis des Nichtwissens, in der Fessel des Durstes gefangen, von Geburt zu Geburt umherwandern und umherlaufen. Das Stichwort war hier Nichtwissen. Avijja, wo der Erwachte sagt, das ist auch Hemmung. Ja, brauche ich hier gar nicht weiter zu erklären, warum Nichtwissen, Ahnungslosigkeit, Irrtum, Verblendung waren, warum das eine Hemmung ist. Man kann die Wahrheit nicht erkennen und kann deshalb auch nicht dahin, wo man hin will. Und alle anderen Varianten, die ich genannt habe, 5, 8, 10 Hemmungen, sind im Grunde damit drin. Wo Unwissenheit ist, tauchen auch die anderen Phänomene auf. Und ich werde nachher nochmal einen Satz zitieren, wo der Buddha selbst den Zusammenhang darstellt zwischen den fünf Hemmungen und der Hemmung des Nichtwissens, die sich sozusagen wechselseitig unterstützen und überhaupt im Leben halten. Die dritte Frage war, sind denn die Hemmungen etwas Positives oder Negatives? Ich glaube, da muss man einfach nur nochmal wiederholen oder klarstellen, was zwischen den Zeilen immer schon mal deutlich geworden ist. Ich glaube, keiner von euch hat das Gefühl, dass Hemmungen etwas Positives sind. Aber ich will es nochmal deutlich sagen, dass wir uns das vor Augen führen, wie der erwachte diese Phänomene, die unser Leben ja praktisch ausmachen, mehr oder weniger, wie er die einschätzt. Wenn man, ihr Mönche, von einem Haufen Übel spricht, dann mag man mit Recht die fünf Hemmungen als einen solchen bezeichnen. Denn die fünf Hemmungen, ihr Mönche, sind wahrlich ein ganzer Haufen Übel. Was für fünf Dinge sind aufzuheben? Die fünf Hemmungen. Wie, ihr Brüder, ist ein Mönch von fünf Gliedern befreit? Da ist ein Mönch befreit von der Hemmung durch Sinneslustwollen, durch Ablehnung, durch Mattigkeit und sich treiben lassen, durch Unruhe und Ungeduld, durch Zweifel. So, ihr Brüder, ist ein Mönch von fünf Gliedern befreit. Ich glaube, diese drei kurzen Aussagen machen überdeutlich, was wir von den Nibbana zu halten haben. Sie sind ein Haufen Übel. Da geht es darum, dass man sie aufhebt. Nicht in Zaum hält, nicht klein hält, nicht mit ihnen so umgeht, dass das Leben erträglich ist. Und das Ziel ist klar definiert, sie sind aufzuheben, sie sozusagen eliminieren. Oder subjektiv betrachtet, es ist gut, wenn man von ihnen befreit ist, wenn man sie los hat. Hemmungen und Unwissenheit, ich hatte das Stichwort eben schon mal gesagt. Hemmung, Unwissenheit sind die zentralen Dinge, die unser Leben bestimmen. Wo Avijja ist, ist der ganze Daseinskreislauf programmiert, ist die ganze Leidensfülle, wenn man so will, einfach Bestandteil, nicht wegzudenken. Aber wir sollten auch wissen oder müssen uns klar machen, dass Avijja, Nichtwissen, nicht im Sinne eines absoluten Anfangs zu verstehen ist. Der Buddha sagt ja, es gibt keinen Uranfang, von dem alles ausgeht, sondern alles, was bedingt erscheint, also auch Unwissenheit, hat selbst wieder Bedingungen. Also es gibt auch etwas, was, ja, wie soll ich das sagen, vor der Unwissenheit ist. Weniger im Zeitlichen, sondern im Bedingungsgefühl. Da sagt der Buddha nämlich, dass die Hemmungen, also die fünf Hemmungen, über die wir gesprochen haben, zugleich die ernährende Bedingung für die Unwissenheit darstellen. Und wo die Unwissenheit da ist, da ist das zugleich die Grundlage dafür, dass die fünf Hemmungen da sind. Also im Grunde auch hier dasselbe. Das ist wie Hase und Igel, wie Schlange und Schwein, oder wie ist das Bild? So, das eine im anderen sozusagen verkeilt, das eine das andere immer hervorbringt. Nicht lässt sich, ihr Mönche, ein erster Anfang der Unwissenheit derart erkennen, als ob Unwissenheit vor dem nicht da gewesen und erst später entstanden wäre. Wohl aber lässt sich erkennen, dass die Unwissenheit eine bestimmte Bedingung hat. Auch die Unwissenheit, sage ich, hat eine sie ernährende Bedingung, ist nicht ohne Bedingung. Und was ist die ernährende Bedingung der Unwissenheit? Die fünf Hemmungen, hätte man zu antworten. Nächste Frage. Welche konkreten Auswirkungen haben die Hemmungen? Was verhindern sie denn? Bei uns zum Beispiel war es einsehbar. Wenn ich einen Weg spazieren gehe und da ist eine Mauer, komme ich nicht voran. Auch wenn ich meinen Weg weitergehen will, es geht nicht voran. Also, welche Auswirkungen haben denn die Hemmungen? Die fünf Hemmungen, ihr Mönche, machen blind, augenlos, erkenntnislos, roden die Weisheit aus, quälen und führen nicht zum Nirvana. Welche fünf? Die Hemmung durch Wunscheswillen, Hass, matte Müde, Erregung, Unruhe, Zweifel machen blind, augenlos, erkenntnislos, roden die Weisheit aus, quälen und führen nicht zum Nirvana. Das sind vier Zeilen, aber es steckt alles drin, in der Zusammenfassung. Was verhindern Sie? Man kann vielleicht in einem Stichwort es so formulieren, Sie verhindern höheres oder höchstes Wohl. Und da haben wir natürlich den Ansatzpunkt, warum die Hemmungen so wichtig sind. Wir alle streben nach Wohl, nach höchstem Wohl im Idealfall und geben uns nur zufrieden, wenn wir merken, dass wir es nicht erreichen. Nicht? Dann geben wir uns mit dem Zweit- oder Drittbesten zufrieden. Aber die Grundtendenz in uns ist, es soll uns gut gehen, es soll uns sehr gut gehen, es soll uns optimal gehen, ohne Einschränkungen und für immer. Das ist das Grundprinzip. Wir können gar nicht anders, als immer in diese Richtung zu wollen. So sind wir angelegt. Nur, da kommen jetzt die fünf Hemmungen, die sagen, nee, machen wir nicht, ja? Haben wir was dagegen. Und solange die sind, ist unser Zugang zu dieser Sphäre einfach blockiert. Gibt keine Möglichkeit dahin. Und diese Blockade kann man jetzt nochmal sich näher betrachten und wird sehen, dass sie auf zwei Ebenen sich äußert. Sie hat nämlich Folgen, die Hemmnisse haben Folgen einmal für den Geist und seine Qualität. Wir können die Dinge nicht so sehen, wie sie sind. Unser Geist ist vernebelt. Wir haben nicht den klaren Durchblick. Wir schätzen die Dinge nicht richtig ein. Wir sind verblendet, sind in Unwissenheit. Und die zweite Ebene ist das Herz und seine Qualität. Wir sind nicht frei. Wir leiden, wir haben Schmerz und Qual zu erdulden, wir sind friedlos, wir sind ungeborgen. Und alle fünf Hemmungen, das werden wir im Einzelnen dann noch betrachten, alle fünf Hemmungen spiegeln sich immer auf dieser Ebene wider. Der Geist ist nicht klar und das Herz ist nicht frei. Oder anders formuliert, sie verhindern die freie Entwicklung, die freie Entfaltung des Geistes, Bhavana, und zwar unter dem Gesichtspunkt Klarblick, was modern immer Vipassana genannt wird, ja, oder Beruhigung, Stille, innere Harmonie, was Samatha genannt wird. Nicht Bhavana, die geistige Entfaltung, ist ja nichts anderes, als den Geist zu mehr Harmonie und Stille zu bringen und zu mehr Klarheit und Einsicht zu bringen. Und die Hemmnisse machen das unmöglich. Und deshalb sagt der Erwachte, sie machen augenlos, nicht erkenntnislos, roden die Weisheit aus, quälen und führen nicht zum Nirvana. Gegenbeispiel. Während er so diese fünf Hemmungen in sich aufgehoben hat, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. Körper beschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohlfühlend wird sein Geist einig. So gewinnt er, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend, gedenkender, ruhegeborener, seliger Heiterkeit, die Weihe der ersten Schau. Dem geht nun, was er früher als Lust wahrgenommen hat, unter, ruhegeborene, selig heitere, zart empfundene Wahrheit entwickelt sich da. Ruhegeborene, selig heitere, zart empfundene Wahrheit nimmt er eben da wahr. Das ist dasselbe nur auf den Kopf gestellt, nur umgekehrt. Wo die Hemmungen da sind, gehen die Augen zu und das Herz wird eng. Wo die Hemmungen weg sind, gehen die Augen auf und das Herz wird frei. Weil da einfach sozusagen die Verhaftung an all das, was uns eng macht, was uns Leiden zufügt, überwunden wird. Da heißt es hier, dass es zur zunehmenden Beruhigung, Heiterkeit, Sammlung und Schauung kommt, Also dass mit dem Verschwinden der Hemmungen das innere Wohl zunimmt. Und, sagt der Text, dass da eine andere, zartere, subtilere Form von Wahrheit aufgeht, die wir vorher gar nicht erkannt haben, weil der Berg ja vor uns so nah war. Erinnert euch an das Gleichnis in M125, oder ja, es ist das Gleichnis, wo die zwei Freunde den Berg hochklettern, ja? Da sagt der Buddha ja gerade wörtlich, da ist ein Berg von Unwissenheit, der vor uns steht, der es uns unmöglich macht, zu gucken, was dahinter ist. Und der eine Freund, der da hochkrabbelt und dann von oben nach unten schaut, sagt dann, was ich hier sehe, glaubst du gar nicht. Hier sind wunderbare Aussichten, hier ist ein schöner Hain und ja, ein Lotusteich. Und sein Freund, der unten steht, sagt, nein, das kann gar nicht sein. Das ist eine Variante, die dieselbe Aussage hier nochmal erläutert, dass die Hemmungen uns die Sicht vernebeln und uns zugleich in eine Lebenssituation bringen, die uns unangenehm ist. Ich glaube, ich mache hier mal Schluss, weil wir in der Zeit sind und wir auch im Moment, nehme ich an, mal genug haben, dass wir nochmal 5 Minuten in die Stille gehen und nachher die zweite Runde noch überstehen, hoffentlich.